Genderbubble, ein Podcast der Gleichstellungsstelle Dienstlaken.
Hallo, ich begrüße Sie, ich begrüße euch zum dritten Podcast im Rahmen der Genderbubble. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, welche Auswirkungen hat der Koalitionsvertrag der Bundesregierung in Bezug auf Gleichstellung für Frauen in Dienstlaken? Ich bin nicht alleine da, das wäre auch ziemlich langweilig, wenn ich mit mir diskutieren würde. Hier bei mir sind drei Politikerinnen, die ich jetzt gerne begrüße. Und Sie sehen die drei Frauen ja nicht, deshalb bitte ich Sie, sich mal eben ganz kurz vorzustellen, damit wir wissen, wer wer ist.
Okay, ich mache den Einstieg. Mein Name ist Christina Grafen. Ich bin Mitglied der SPD-Fraktion im Stadtrat und Co-Vorsitzende der SPD-Dienstlaken und außerdem auch Vorsitzende der ASF-Dienstlaken, das heißt also der Frauen in der SPD-Dienstlaken.
Mein Name ist Beate Stockschröer. Ich bin Fraktionsvorsitzende der Dienstlaken der Grünen gemeinsam mit Niklas Graf. Wir haben ja die Doppelspitze bei den Grünen. Das heißt, ich bin ein Teil des Fraktionsvorsitzes und ganz, ganz, ganz lang schon bei den Grünen in Dienstlaken, in Bremen, in Bonn und sonst was gewesen.
Mein Name ist Bettina Pechatzek. Ich bin die einzige Frau in der FDP-Ratsfraktion in der Stadt Dienstlaken und ich bin im Schulausschuss Mitglied.
Damit ist die Ampel politisch auch hier im Gespräch vertreten. Gleichberechtigung von Mann und Frau ist für viele Menschen ein sperriges Thema. Das wissen wir ja und das wissen wir auch aus den letzten Podcasts. Ich werde als Gleichstellungsbeauftragte oft gefragt, warum ich mich so intensiv für dieses Thema einsetze. Es sei doch und ist doch schon eigentlich alles erreicht und Frauen sind auch eigentlich wirklich gleichberechtigt. Das sehe ich zwangsläufig anders, sonst würde ich es auch nicht tun. Aber den Menschen und insbesondere den Frauen fällt es erst auf, dass irgendwas nicht so funktioniert, wie sie sich das denken, wenn sie in konkreten Lebenssituationen darauf gestoßen werden. Heute möchten wir aber mal schauen, wie sieht Politik das denn? Wie geht Politik den Themen an, auch wenn wir sie nicht immer einzeln so wahrnehmen und benennen? Und inwieweit hat dieser Koalitionsvertrag der Ampelregierung tatsächlich Auswirkungen auf uns? Hat das was mit unseren Lebenssituationen vor Ort zu tun? Wir haben uns alle den Koalitionsvertrag nochmal angeschaut und da steht ein Satz drin, damit möchte ich eigentlich starten. Ganz am Anfang steht, in diesem Jahrzehnt muss die Gleichstellung von Frauen und Männern erreicht werden. Das wird als klares Ziel der Ampelregierung definiert. Ist ein großartiges Ziel aus meiner Wahrnehmung, aber auch ein sehr großes. Ich bin für große Ziele zu haben, aber kurze Frage in die Runde. Was halten Sie davon? Nur eine ganz kurze Antwort. Ist das zu schaffen, in 10 Jahren die Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu erreichen?
Ich stimme Ihnen gerne zu. Ich bin auch immer für große Ziele, weil wenn man sich immer nur klein vornimmt, dann kann man sich da auch ganz schön verzetteln. Es ist ein sehr hehres Ziel, aber ich finde es auch schön, dass man es einmal so klar aufgeschrieben hat, damit die Marschrichtung eben auch klar ist. Und natürlich gehören dafür viele kleine Schritte dazu.
Also ich denke, es sind zwei Richtungen. Ich denke, wir haben es in 40 Jahren nicht geschafft, wo wir ja auch schon quasi diese Ziele irgendwo so formuliert haben. Und Gleichberechtigung Mann und Frau, ja, aber es gibt noch viele, viele andere Themen, wo Gleichberechtigung gefragt ist. Und ich finde 10 Jahre da ein forsches Ziel, wo wir uns dem nähern können, aber nicht erreichen werden.
Ja, ich denke auch, dass der Koalitionsvertrag wirklich in die richtige Richtung geht, dass viele, viele Sachen angepackt werden, die in den letzten Jahren so ein bisschen liegen gelassen wurden, die nicht angepackt werden konnten. Aber ich glaube, dass das nicht zu 100% zu erreichen sein wird. Dazu lässt, dass ich denke, da werden wir wahrscheinlich jetzt auch gleich drüber sprechen, in einigen Bereichen doch noch zu viele Lücken. Wobei ich natürlich das Ziel super toll finde. Aber ich finde auch, man merkt, so Situationen, die auftreten, wie jetzt gerade aktuell die Pandemie, da kommen dann immer wieder neue Situationen, wo man dann doch nochmal wieder neu gucken muss und nochmal neu wieder gucken muss, speziell was die Gleichbehandlung von Frauen und Männern angeht.
Vielen Dank für Ihre kurze Rückmeldung. Wir schauen uns jetzt mal genauer an, was der Koalitionsvertrag sagt. Wir werden nicht alle Themen andiskutieren können, die aufgeschlagen sind, die vereinbart worden sind und haben uns exemplarisch für 3 bis 4 Themenbereiche entschieden im Vorfeld, mit denen wir die Diskussion starten wollen. Wir werden sicherlich einiges andere noch berühren. Gucken wir mal, wo es hinläuft. Wir starten mit dem Thema Verhütung und Abtreibung. Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, Schwangerschaftsabbrüche sollen zukünftig im Medizinstudium gelehrt werden und gehören zur selbstverständlichen Gesundheitsvorsorge für Frauen. Heißt das, dass zukünftig der Schwangerschaftsabbruch nicht mehr unter Strafe steht, nicht mehr im Strafgesetzbuch zu finden ist? Nö, soweit geht der Koalitionsvertrag nicht. Meine Frage in die Runde, warum nicht?
Ich fange einfach mal an, Beate Stockschröer. Wir sprechen ja von zwei verschiedenen Paragraphen, also was im Koalitionsvertrag quasi vereinbart wurde und was mit Sicherheit so die leichteste Schwelle war, ist der 219a, der Werbeparagraph quasi. Und die Unterstrafstellung ist ja 218. Und da steht ja ganz klar im Koalitionsvertrag auch drin, dass eine Kommission eingesetzt werden soll, die die Regulierung für den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuches sozusagen prüfen wird. Das heißt also, diese Straffreiheit oder die Diskussion um Straffreiheit soll nochmal in eine Extrakommission. Einigen konnte man sich auf den 219a und der ist weg. Das heißt also, eine vernünftige Beratung und auch eine straffreie Beratung und Aufklärung seitens der Medizinerinnen und Mediziner für die hilfesuchenden Frauen ist damit gewährleistet.
Wenn ich da direkt zu antworten kann. Ich hatte mir das vorher jetzt im Vorfeld auch nochmal alles genau angeschaut und auch das mit der Kommission, genau wie Sie das sagen, Frau Stockschröer, gelesen und habe gedacht, hätte es nicht auch direkt im Koalitionsvertrag direkt vereinbart werden können, 218, es wird auch gestrichen, es muss irgendwo anders geregelt werden, nicht direkt nach den Paragraphen, in denen es um Mord und Totschlag geht. Hätte ich mir gewünscht. Ich finde, das ist jetzt eine spannende Frage. Wie wird die Kommission besetzt? Wann entscheiden die? Wie viele Jahre dauert das vielleicht? Was wird dann das Ergebnis sein? Ich glaube, dass wir das kritisch als Politikerinnen kritisch begleiten müssen, da ein kritisches Auge drauf haben müssen, weil das, ich finde, ist eine super wichtige Sache. Das ist einmal, wo ist das geregelt, finde ich. Das ist aus meiner Sicht nicht gut, dass das im Strafgesetzbuch so geregelt ist und was quasi nur eine Ausnahme ist, ist straffrei, dass man straffrei abtreiben kann. Aber dann da einhergehend sind ja auch noch die Bestimmungen, was die Beratungspflicht angeht, was die Bedenkzeit angeht, die ich ganz persönlich als absolut veraltet halte. Und das muss auf jeden Fall weg. Ich hätte es mir gewünscht, dass es so direkt drin gestanden hätte im Koalitionsvertrag, dass wir da jetzt nicht drauf warten oder hoffen müssen, dass es auch tatsächlich, dass da eine Einigung kommt, dass alle drei sich einigen, dass das so wegkommt, weil das ist aus meiner Sicht absolut aus der Zeit gefallen und Deutschland ist nicht zu Unrecht auch schon vom UN-Ausschuss zur Umsetzung der Frauenrechtskommission dafür gerügt worden, so wie wir das hier handhaben.
Ja, vielen Dank, dass da zwei super spannende Themen angesprochen worden sind. Zum einen wirklich, dass wir über zwei verschiedene Strafbarkeiten sprechen und die eine sozusagen jetzt wirklich ja schon abgeschafft ist. Man muss mal auch ganz ehrlich sagen, das ging jetzt super schnell, wenn Sie mich fragen. Das ist schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung. Die andere Strafbarkeit, ich fand es interessant, Frau Graf, dass Sie gerade nochmal in den Kontext gerückt haben, wo der Paragraph steht im Strafgesetzbuch. Das sollte man sich auch immer nochmal vergegenwärtigen. Ich möchte aber zu bedenken geben, dass den Koalitionsvertrag natürlich einige wenige aus unseren drei Parteien verhandelt haben. Und das Thema Schwangerschaftsabbruch ist nun mal ein super kontroverses Thema in der Gesellschaft. Deshalb ist es vielleicht gar nicht schlecht, eine Kommission einzusetzen. Denn ich schaue auch international, müssen wir mal gucken, in den USA geht es in die krass andere Richtung als das, was Frau Grafen gerade aufs Tableau gebracht hat. Wo ich da jetzt genau stehe, lasse ich jetzt mal kurz offen, weil das gar nicht darum geht, sondern es geht ja darum, dass es sehr, sehr gespaltene Meinungen zum Schwangerschaftsabbruch geht und die auch sehr konträr zueinander sind oftmals. Und da ist es, glaube ich, keine schlechte Idee, da nochmal im größeren Kreis darüber zu sprechen. Es wäre schön, wenn all die Dinge, die Frau Grafen gerade gesagt hat, damit mit berücksichtigt werden. Ich verstehe nur auch, dass der andere Teil der Gesellschaft da genauso berücksichtigt werden sollte, damit wir nicht so ein krasses Auseinanderklaffen haben, wie wir es zum Beispiel exemplarisch gerade in den USA sehen. Das würde ich persönlich gerne vermeiden und ich glaube, so eine Kommission könnte das vermeiden.
Ja, und könnte vor allem auch wahrscheinlich ein Paket packen. Also ich glaube, dass man eben nicht nur das eine ohne das andere denkt, diese Beratung, und das ist ja auch das, was ja dahinter steht, ist ja keine entscheidet sich leichtfertig für einen Schwangerschaftsabbruch, sondern muss ja viele, viele Sachen bedenken und viele Gespräche auch führen. und dass man dort einen Rahmen bietet, nicht nur im Vorfeld. Ich fände es ja auch wichtig, zum Beispiel nach einer Abtreibung auch noch eine Gesprächsmöglichkeit von irgendeiner Institution oder auch von Ärzten zu haben, um das irgendwie einbetten zu können. Und ich glaube, das muss komplett geschnürt werden. Und da stimme ich zu, dass wir da so eine Kommission natürlich auch nochmal mit einer vernünftigen Besetzung da nochmal gut hinreichen kann, um möglichst viele abzuholen und auch möglichst viele Bedürfnisse zu befriedigen.
Zumindest ist eine Kommission ja kein Sammelsurium aus 5 Richtern und Richterinnen, die darüber entscheiden, sondern es ist eine größere Gruppe, die Diskussion aufmacht und das ja dann auch zurückspiegelt in die Parteien, in die Fraktionen, wo ja dann auch nochmal diskutiert wird, gehe ich mal von aus, ist eine bessere Voraussetzung als in den USA, wo 5 Menschen entscheiden, wie der Rest der Menschheit in den amerikanischen Staaten damit umzugehen hat.
Übrigens, was die Kommission ja übrigens auch quasi machen soll, ist ja auch die Möglichkeiten zur Legalisierung der Eizellspende oder auch Leihmutterschaft. Also da hängt ja auch ganz viel auch noch an anderen Themen mit dran und deswegen soll diese Kommission ja wohl mehrere Themen gleichzeitig versuchen zu lösen, zu diskutieren und zu lösen. Und das denke ich auch, spielt zurück in die Politik und da haben wir die Möglichkeit auch nochmal gut zu diskutieren und auch die Basis mitzunehmen.
Ich habe ja angefangen zu zitieren, was im Koalitionsvertrag steht. Und der Beginn ist ja tatsächlich, dass der Schwangerschaftsabbruch im Medizinstudium gelehrt werden soll. Das ist uns allen nicht immer so bewusst, dass das ein Thema ist, was nicht Gynäkologen und Gynäkologinnen nicht lernen. Das liegt natürlich auch genau, denke ich, an dieser Haltung. Das ist eine strafbare Handlung und es steht im Strafgesetzbuch. Und unabhängig davon, wie der einzelne Mensch dazu steht, hat dieses ganze Thema damit natürlich einen Stempel. Und daher ist es, glaube ich, wenn wir das wirklich verändern wollen, dann ist es extrem wichtig, dass eine klare Haltung von der Politik formuliert und verabschiedet wird und dass es auch nicht mehr in diesem Kontext von Mord und Strafbarkeit gesetzt wird. Weil sonst wird sich das auf der medizinischen Ebene, glaube ich zumindest, nicht wirklich verändern.
Ja, wenn ich da direkt einhaken kann, ich weiß nicht, ob Sie mal geschaut haben, wie es denn im Kreis Wesel aussieht. Ich war auf der Seite der Bundesärztekammer. Es gibt im Kreis Wesel keinen Arzt, keine Ärztin anscheinend, wenn diese Seite aktuell ist, die Schwangerschaftsabbrüche anbietet. Ich war sehr überrascht, als ich das gesehen habe. Das macht total betroffen, finde ich. Wir haben in Duisburg anscheinend einen Arzt und in Oberhausen, aber der Kreis Wesel ist absolut blank und alles, was nördlich ist und nordwestlich, da sieht es wirklich sehr, sehr mau aus. Da frage ich mich, wie viele Frauen kommen wohl auf diesen Arzt in zum Beispiel Duisburg? Duisburg, eine Stadt mit 500.000 Einwohner alleine, ist ja wahrscheinlich schon, das würde wahrscheinlich schon fast reichen. Deswegen ist das so wichtig, dass das gelehrt wird. Aber das wird auch dauern. Also bis das sich dann durchschlägt in Ärztinnen und Ärzte, die vor Ort praktizieren, das wird nicht von heute auf morgen passieren, glaube ich. Das ist schon, ja, schwierige Situation für die Betroffenen auf jeden Fall.
Naja, das ist ja so, wie es immer schon war. Die Listen werden unter der Hand bei den Frauenärzten weitergegeben. Also, dass sich irgendjemand, und deswegen ist es ja gut, dass der 219a weg ist, weil damit auch Ärztinnen und Ärzte wirklich auf ihrer Website auch sagen können, ich führe das auch durch. Und man eben nicht davon abhängt, dass man irgendwie diese Listen unterm Tisch quasi zugeschoben bekommt, ne?
Das wäre auch meine Hoffnung, dass sich das mit Abschaffung des 219a ein Stück weit schon transparenter darstellt, weil jeder, der sich irgendwo meldet, hat wahrscheinlich schon tendenziell die Angst gehabt, dass er damit schon Werbung betreibt, dass er einfach nur sagt, ich mach das. Und so ist es ja tatsächlich auch gewesen. Wir haben ja vor kurzem erst noch die Verurteilung gehabt einer Frauenärztin, die einfach nur auf ihrer Website geschrieben hatte, ich biete das übrigens an. Das war ja schon zu viel. Und mit dem Fall des 219 hätte ich jetzt gedacht, dass es da vielleicht auch ein bisschen schneller vorangeht. Bin jetzt auch überrascht, dass das noch nicht der Fall ist.
Dem stimme ich nicht ganz zu, weil Frau Grafen hatte ja auch gesagt, das ist auf der Seite der Bundesärztekammer, da steht, wer welche medizinischen Tätigkeiten anbietet. Also da sind wir nicht auf den eigenen Homepages, die dann unter den 219a fallen. Es ist tatsächlich so, dass ganz, ganz wenige Gynäkologen und Gynäkologinnen Schwangerschaftsabbruch anbieten. Das ist bundesweit so. Und das hat was mit dieser Stigmatisierung zu tun. Das hat was mit dieser Strafandrohung zu tun. Es ist ja schließlich, und das sagt der Paragraph 218, es ist verboten. Punkt. Und nur unter bestimmten Voraussetzungen ist es erlaubt. So, und das hängt dieser medizinischen Behandlung an. Und dann kommt ja die eigene ethische Haltung dazu. Und das führt dazu, dass ganz wenige Ärzte und Ärztinnen sich dazu berufen fühlen, diese medizinische Versorgung anzubieten.
Also einmal ist ja so, dass die Straffreiheit dann gewährleistet ist. Man hat das ja eingebaut, dieses Gespräch, dieses Beratungsgespräch, was ja sozusagen im Ausgang offen ist und in der Regel, so kenne ich es nur, dass es in der Regel ja wirklich auch im Sinne der Betroffenen ist. Das heißt, wenn dieses Beratungsgespräch stattgefunden hat, ist ja sozusagen der Abbruch straffrei. Da hat man ja versucht, so eine Hemmschwelle reinzubauen, aber die ist ja jetzt nicht so, dass man da quasi total verfolgt wird. Diese Ausbildung der Ärztin, da geht es ja auch gerade im Koalitionsvertrag ziemlich drum, Frage nach der medikamentösen Schwangerschaftsabbrüche. Und da auch die Überlegung, wie kann man das so digitalisieren, dass man eben nicht mehr eine Ärztin und Arzt aufsuchen muss, sondern dass man zum Beispiel auch an die Rezepte für die Pille danach kommt. Das ist nochmal, da wird nochmal komplett neues Feld aufgemacht. Was ist ein Schwangerschaftsabbruch? Also da soll wohl vor allen Dingen in der Ausbildung nochmal nachgebessert werden. Und übrigens, was ich auch spannend finde, eigentlich sieht es ja im Koalitionsvertrag auch vor, dass Verhütungsmittel als Satzungsleistung erstattet werden sollen. Das ist ja auch so, das war immer so die Frage, wann, dass das ja auch nicht immer gewährleistet ist oder man nur ab einem bestimmten Einkommen oder unter einem bestimmten Einkommen das erstattet bekommt. Aber dass das als regelrechte Satzungsleistung reinkommen soll.
Ja, wir sind ja im Grunde genommen jetzt schon in dem Themenfeld Gesundheitsvorsorge, Forschung. Das ist auch unser zweiter Bereich. Wenn das Thema für Sie abgeschlossen ist, dann gehe ich einfach in den zweiten Bereich über. Die Gendermedizin ist ein Thema, über das sich sehr wenige Menschen informieren beziehungsweise Bescheid wissen. Dass Medikamente und Therapien fast ausschließlich an Männern erforscht werden, wissen wenige und hat Konsequenzen für die Frauen. Die Journalistin Caroline Criado Perez hat in ihrem Buch die unsichtbaren Frauen aufgezeigt, was das bedeutet, wenn Daten nur einseitig erhoben werden. Mehrheitlich werden Medikamente, Therapien an Männern erforscht mit der Begründung, Frauen sind aufgrund der hormonellen Schwankung einfach viel zu kompliziert für die Forschung. Wie stehen Sie dazu? Wie steht die Ampelkoalition dazu?
Ja, die Aussage ist ja schon fast ein bisschen perfide. Die Frauen sind so kompliziert, der Körper reagiert so unterschiedlich, also betrachten wir sie gar nicht erst. Und dann deshalb ist uns dieser ganze Bereich, wie wir unterschiedlich darauf reagieren als Frau, der bleibt uns völlig verschlossen. Wir machen die Augen bewusst zu, weil es uns zu teuer und zu kompliziert wird. Da muss man wirklich sagen, dass das ist wirklich ein Stück weit perfide, dass das die Begründung dafür ist. Und deshalb, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich den Koalitionsvertrag richtig verstanden habe, würde ich mir zumindest wünschen, dass es sogar verpflichtend wird, Medikamente auch an Frauen auszutesten. Und ja, dann wird es teurer und dann wird es wahrscheinlich auch umständlicher, da wird die Auswertung auch schwieriger. Aber es wäre ja total wichtig, dass wir aus dem Grund, der für die Nicht-Durchführung genannt wird, dass wir es genau eben künftig durchführen. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass wir eigentlich ganz oft in den Medien diesen Crash-Test-Dummy uns vornehmen und sagen, ja, es wird immer nur an Männerkörpern dieser Crash-Test durchgeführt und dann Autos konzipiert. Ich glaube, dass wir mit den Medikamenten ein viel größeres Feld zu betrachten haben, weil es eben viel größere Auswirkungen haben kann. Klar, wenn ich einen Unfall habe, dann passiert was und vielleicht passiert ein bisschen weniger. Aber wenn ich ein Medikament falsch dosiere, weil ich vielleicht weniger wiege oder eben Hormonschwankungen habe und oder vielleicht auch schwanger sein könnte. Das muss man ja alles irgendwie betrachten. Ich glaube, dieses Feld ist viel wichtiger als dieser Crashtest-Dummy, der auch wichtig ist. Gar keine Frage. Aber ich wäre da sehr dafür, wenn auch im Koalitionsvertrag noch ein bisschen stärker drinstehen würde, dass das eine Verpflichtung wird, vor jedem Medikament eben auch explizit an Frauen zu testen.
Aber ich glaube, wir sprechen ja von zwei Sachen. Also einmal ist ja die Frage, dann müsste die Bundesregierung sagen, sie steckt Geld in die Forschung. Und das steht nirgendwo drin. Also wenn wir jetzt wirklich an Medikamenten oder an der eigentlichen ärztlichen Therapie oder therapeutischen Intervention irgendwie gucken, wie reagieren Männer und Frauen auf Medikamente, dann müsste man wirklich sagen, wir stellen ein Forschungsprogramm in Höhe von, ich weiß nicht wie viel, über das BMBF zur Verfügung, dass das genau untersucht wird. Was ja im Koalitionsvertrag, wenn man mal so ein bisschen so die Suchbegriffe sucht, was da ja mehr drin steht, ist, und das finde ich auch so ein bisschen nebulös formuliert, die Gendermedizin wird Teil des Studiums und der Aus-, Fort- und Weiterbildung werden. Und das ist ja durch das, was am einfachsten erstmal ist, gucken, dass man über diesen Bildungssektor irgendwie reinkommt. Aber ich glaube, da sind dann solche Aspekte drin, wie therapiert eine Ärztin oder wie ist sozusagen eine Ärztin Patientengespräch, also ein bisschen diese Interaktion von Mann und Frau in so einem therapeutischen Setting, was da mit eine Rolle spielt. Also dieser Begriff, dass es ein Teil des Studiums wird, zeigt ja leider noch gar nicht, dass wir wirklich das auch in der Forschung ernst nehmen und ob es da wirklich dann Einfluss nimmt, da müssen wir, glaube ich, gut drauf achten. Eben zum Beispiel so ein Programm aufzusetzen, das fände ich gut. Ja.
Also da steht auch drin, wir berücksichtigen geschlechtsbezogene Unterschiede in der Forschung. Aber das heißt eben gerade nicht, dass wir die Forschung dahingehend vielleicht auch zwingen und damit auch unterstützen. Also es ist genauso, wie Sie sagen, es ist nebulös und eigentlich zu wenig.
Ist noch ein Allgemeinplatz, ne?
Ja. Ich finde das ganz spannend, weil das ja auch tatsächlich gerade ganz aktuell doch für einige Frauen ein wichtiges Thema war, als es jetzt um die Corona-Impfung ging, wo sich dann irgendwann, aber auch wirklich deutlich, deutlich später im Verlauf, als schon viele Frauen geimpft waren, dann mal gezeigt hat, ach so, das hat Auswirkungen auf den weiblichen Zyklus. Okay, jetzt gucken wir uns das dann doch mal an. Das ist eigentlich, ja, das ist unfassbar, wie lange das gedauert hat, bis das dann doch mal irgendwie, ich meine, man hat das auch im persönlichen Umfeld immer mal wieder gehört, boah, kann das sein? Die ein oder andere Frau, die dachte, oh Gott, bin ich schwanger oder was? Ich kriege meine Tage gar nicht. Solche Sachen. Und das aber bei mir vom Gefühl, bis das dann in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, hat es so lange gedauert. Und das ist genau das, was Sie beiden sagen. Es wäre natürlich absolut wichtig, dass das im Vorfeld schon mit berücksichtigt würde. Das ist ja finde ich ein ganz gutes Beispiel dafür, wie das ganz aktuell auch Auswirkungen hat. Das, ja, schade, dass es noch nicht so ist. Und ich glaube, das wird auch jetzt eben, genau wie Sie sagen, nicht mal eben weggewischt werden. Das wird noch dauern, bis sich das ändert.
Und ich glaube wirklich so eine Art, also ein aufgesetztes Forschungsprogramm, dass man wirklich sagt, man schießt Geld rein und sagt genau diese Fragen. Es gibt überall kleinere Arbeitsgruppen an den Unis, die sowas mal bearbeiten. Es wird belächelt. Fließt kein Geld rein und ich glaube, da sollten wir uns als Koalition für stark machen, wir drei vor allen Dingen, dass da irgendwie ordentlich mal Geld reinfließt und so ein richtiges Forschungsprogramm auch finanziert und ausgeschrieben wird.
Also ich muss dazu immer sagen, ich kenne das ja auch. Ich bin ja lang genug im Geschäft, dass ich genau das kenne, was Sie gerade gesagt haben, Frau Strock-Schröer. Und trotzdem geht mir ja da immer die Hutschen hoch. Das wird belächelt, ne? Wir reden hier über mehr als die Hälfte der Menschheit, die mal eben ausgeblendet wird, weil sie aufgrund der Hormonschwankung zu kompliziert ist. Dass genau übrigens die anderen Hormone und genau dieser Zyklus es notwendig machen, da drauf zu gucken, das wird ausgeblendet. Nochmal, für mehr als die Hälfte der Menschheit. Das ist, um mal so ein schönes Umgangswort zu nehmen, ich finde das unglaublich krass. Und dass das immer noch durchgeht, die Argumentation. Ja, sehr spannend. Ein sehr spannendes Thema. Das nächste Thema, was wir uns vorgenommen haben, ich hatte ja am Anfang gesagt, wir hoppen ein bisschen durch die Themen, weil wir können uns ganz sicher einen ganzen Abend über alles Mögliche unterhalten, was wir heute anklicken, aber ich glaube, Sie würden uns nicht einen ganzen Abend dabei folgen. Daher gehen wir zum nächsten Themenbereich. Das Thema ist die Entgeltgleichheit. Dieses Thema ist eins, das die Menschen wirklich bewegt. Also wenn ich unterwegs bin und mit Menschen über Gleichstellung rede, werde ich immer wieder darauf angesprochen, dass das ein Unding ist, dass Männer und Frauen ungleich behandelt werden, dass sie ungleich bezahlt werden. Das wird als große Ungerechtigkeit empfunden in unserer Gesellschaft. Genauso ungerecht wie das Thema Bildung und Bildungschancen zwischen Menschen, die Geld haben und keins. Wie sieht die jetzige Bundesregierung das? Wie steht sie dazu? Was will sie tun?
Also da möchte ich eine Lanze vielleicht für die bisherige Bundesregierung, also die vorherige Bundesregierung brechen. Die hat ja durchaus auch im Entgelttransparenzgesetz schon einige Neuerungen umgesetzt, eine Erweiterung des bisherigen Auskunftsanspruchs. Man konnte ja vorher schon mal so fragen, was verdienen denn so Männer im Betrieb? Das war aber für die Personalabteilung auch lange Zeit ein Novum, man wusste gar nicht genau, wer das beantwortet. Und dann hat man eben auch größere Betriebe verpflichtet, sich selber dazu schon mal Gedanken gemacht, also nicht so zu warten, bis eine Frau mal anfragt, was verdienen eigentlich die Männer, sich selber schon mal Gedanken drüber zu machen. Ab, ich glaube, 250 Mitarbeiter oder 500 Mitarbeitern im Betrieb musste da selber schon ein Bericht erstellt werden und der musste auch veröffentlicht werden. Ich glaube, dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist in diesem Entgelttransparenzgesetz, weil klar, man weiß immer oft öffentlich, es gibt dieses Gender Gap, aber was heißt das für mich persönlich? Also ich würde ganz, ganz gerne mein persönliches Gender Gap mal kennen, dass insgesamt Frauen, keine Ahnung, 20% weniger verdienen in Deutschland als Männer, das hilft mir persönlich nicht. Also ich würde mir für mich persönlich da noch eher, also für jede einzelne Frau, sagen wir mal nicht für mich persönlich, sondern jede einzelne Frau, da noch die Transparenz gerne erhöhen. Das sehe ich jetzt nicht im aktuellen Koalitionsvertrag, dass man dann an dieses Entgelttransparenzgesetz grundsätzlich nochmal dran geht. Ich glaube, man erweitert es auf mehr Betriebe, also man verringert diese Zahl von 500 auf eine etwas geringere Zahl. Aber an der Logik an sich ändert sich erstmal noch nichts. Ich glaube, es kommt noch ein neuer Weg einer Verbandsklage. Das heißt, ich würde mich wahrscheinlich an meine Gewerkschaft wenden können. Das wird wahrscheinlich ein Verband in dem Sinne sein. Und die könnte dann sozusagen für eine einzelne Frau wahrscheinlich eine Klage erheben. Aber ja, da müssen wir mal gucken, ob das reicht für eine Entgelttransparenz, für eine Entgeltgleichheit. Ich glaube, was wir eben auch nochmal sehen, ist, dass Frauen tendenziell Berufe wohl ergreifen, die aktuell geringer bezahlt sind. Ob das dann richtig ist, dass Krankenschwestern oder Krankenpfleger, um mal den Oberbegriff zu nennen, weniger Geld bekommen als jemand anders oder Kindergärtner, weniger Geld bekommen als eben andere Berufe. Darüber kann man sich ja durchaus auch nochmal unterhalten. Wir haben ja gemerkt, wie wichtig diese Berufe gerade in der Corona-Zeit waren. Ob das so richtig ist, dass den Berufen so wenig Wertschätzung in Form von Geld entgegengebracht wird, klatschen hilft nicht, haben wir gemerkt. Darüber kann man auch nochmal sprechen, indem man vielleicht einfach die Berufe finanziell nochmal angleicht, aber eben auch die Transparenz für die einzelne Person erhöht.
Also ich finde, dass dieses Entgelttransparenzgesetz ja quasi ein Symptom ist, aber das ist ja nicht die Ursache bekämpft. Also Ursache heißt, dass eigentlich an die eigentlichen Sachen nicht rangegangen wird. Thema Ehegattensplitting ist etwas, was auch diese Bundesregierung leider, obwohl wir Grünen dabei sind, aber auch bei Grüns ist das, glaube ich, irgendwie so ein nicht so ganz offensiv herangegangenes Thema. Aber das wäre mal wirklich ein Schritt nach vorne. Und was auch ein Schritt nach vorne wäre, wäre dieses Teilzeitgesetz, also dieses Brückenteilzeitgesetz. Das heißt, dass man viel flexiblere Arbeitszeiten und Arbeitsmodelle irgendwie hätte. Wenn wir dann hinterher dann auch noch wissen, was wer wie viel Geld kriegt, je nachdem auch wie viele Stunden er arbeitet und vielleicht auch, dass sozusagen gewisse Care-Aufgaben da irgendwie mit reingespielt und mitbewertet werden, ich glaube, dann wären wir echt nochmal, dann wäre das ein guter Weg dahin, eben nicht beide arbeiten Vollzeit und haben beide Steuerklasse 4, sondern es gibt einfach andere Arbeits- und Lebensmodelle, die viel, viel familienfreundlicher sind. Jetzt habe ich einen schönen Bogen gemacht. Ich habe sozusagen vom Entgelttransparenzgesetz hinweggeführt zur allgemeinen Beteiligung und Familienarbeit.
Ja, um das Allgemeine vielleicht nochmal aufzugreifen, glaube ich, hat der Koalitionsvertrag, ich denke auch, das ist nicht die große schöne Lösung, die wir uns wahrscheinlich, ich glaube, da würden wir drei uns einigen, die wir uns gewünscht hätten, was zum Beispiel auch das Ehegattensplitting angeht und solche Sachen. Aber es gibt kleine Sachen. Also ich finde es ganz gut, dass jetzt vereinbart wurde, eine bezahlte Freistellung für den Partner rund um die Geburt. Ich glaube, es sollen 2 Wochen sein. Das ist auch nicht sehr viel, aber immerhin, das ist schon mal ein Anfang. Dann das, was da geplant ist im Zusammenhang mit den Gutscheinsystemen für haushaltsnahe Dienstleistungen. Ich finde, das liest sich ganz gut. Ich bin sehr gespannt, wie das in der Praxis umzusetzen sein wird. Das hat ja zwei Vorteile. Einmal das, was, dass man die haushaltsnahen Dienstleistungen, die eben häufig von Frauen ausgeführt werden, so ein bisschen aus der Schwarzarbeit rausholt, indem man das sozialversicherungspflichtig macht, aber auch Familien, die mit Kindern, Familien, wo es pflegende Angehörige gibt, einfach ein bisschen ein Stück weit unterstützt, dass die sich Hilfe holen können, um eben von dieser Care-Arbeit zu entlasten. Ich finde, das sind Kleinigkeiten, die schön sind, die, denke ich, ein Stück weit helfen können. Aber es fehlt tatsächlich dieses ganz Große. Ich weiß aber auch nicht, ich bin da auch selber so ein bisschen ratlos, inwieweit hat die Politik die Möglichkeit, da Einfluss drauf zu nehmen und was muss denn vielleicht auch so ein Stück weit aus der Gesellschaft kommen, damit eben Männer den gleichen Anteil an Care-Arbeit übernehmen. Also das ist, glaube ich, das eine bedingt so ein bisschen das andere. Ich habe da überhaupt gar keine Lösung für. Ich sehe das in meinem Bekanntenkreis. Es wird ganz unterschiedlich gehandhabt. Es gibt die sehr klassischen Modelle. Es gibt auch sehr moderne Familien. Ja, ich glaube, das ist was man mit politischen Möglichkeiten Anreize schaffen kann, was auch das ganze Elterngeldmodell zum Beispiel angeht, wenn wir jetzt mal über die Versorgung von Kindern sprechen, wo aber auch noch sehr zögerlich vorangegangen wird. Also da gibt's auch in anderen Ländern sicherlich Modelle, wo das Ganze nochmal ein bisschen strikter gehandhabt wird, wo die Aufteilung vielleicht auch nochmal ein bisschen anders sein muss zwischen Mann und Frau. Aber immerhin ein bisschen was, denke ich, ist mit drin.
Also wie viel Sie von dem Entgelttransparenzgesetz halten, haben wir jetzt festgestellt. Das war hier rucki-zucki vom Tisch und wir sind bei anderen Themen gelandet. Wir sind bei unserem nächsten Thema gelandet. Ich finde, das sagt ganz, ganz viel aus, weil, wie Sie sagen, das ist eben nur eine Möglichkeit aufzulisten, wie ungleich werden wir bezahlt, aber das ist nicht der Grund, warum wir ungleich bezahlt werden. Ich möchte trotzdem mein Lieblingszitat von Frau der Soziologin Jutta Almedinger hier einspielen, damit wir da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, weil sie hat tatsächlich was zu dem Koalitionsvertrag gesagt. Sie ist Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin. Die Ampel will viel tun, um die Erwerbstätigkeit von Frauen zu steigern und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Aber sie tut nichts, um den Anteil der Männer an der Care-Arbeit zu erhöhen. Der Koalitionsvertrag ist kein Fortschrittsentwurf, weil er gerade die Dinge nicht angeht, die Frauen häufig daran hindern, beruflich aufzusteigen, nämlich das Ehegattensplitting, die Minijobs und die fehlende Hilfe der Männer bei der Familienarbeit. Damit steigen wir bitte noch mal ein bisschen tiefer in die Thematik ein. Männer- und Care-Aufgaben, Minijobs, die ausgeweitet werden und die Steuer.
Aber da finde ich ja allein, weil dieses Hilfe, die Männer helfen mit, Kinder helfen mit, da sagt man hinterher auch Danke. Aber in einer Familienarbeitssituation, wie auch immer, hilft ja keiner mit, sondern da teilt man sich die Arbeit auf. Also ich glaube, da hat vor allem Dinge auch allein schon durch die Wortwahl, dass die Hilfe der Männer gefragt ist, ja schon eindeutig gezeigt das finde ich ehrlich gesagt eher retro, weil wie gesagt, Hilfe ist eigentlich etwas, was ich freiwillig mache und wofür ich gedankt werden möchte. Ich glaube, die Frage ist wirklich mal auf den Tisch zu legen und zu sagen, was gibt's für Aufgaben und wer macht was? Und dann gibt's halt auch, sagen wir mal, rosa Aufgaben, die man gerne macht und es gibt blaue Aufgaben, die man nicht gerne macht. Und dann guckt man, macht der andere oder die andere. Wir müssen ja auch mal so ein bisschen gucken, auch gleichgeschlechtliche Beziehungen. Auch da müssen wir mal hinschauen, wo ist da die Gleichberechtigung? Also wie teilt man sich die Arbeit so auf, dass nicht einer dem anderen hilft, sondern dass man quasi gemeinsam an den Strängen zieht. Und dann die Bewertung. Und da wird's natürlich schwierig. Das eine wird gegen Geld. Ich meine, das können wir immer, Zahlen sind immer wunderbar belastbar. Aber das andere ist ja sowas wie psychische Belastung. Jetzt während Corona, die Kinder zu versorgen, parallel dabei noch den Job zu machen. Also diese ganzen, die kranken Eltern zu versorgen, den Kuchen zu backen für die Geburtstagsfeier im Kindergarten oder auch Geschenke zu kaufen für die Lehrerin. Das sind ja alle so 1500 Aufgaben, die man sich die einfach den Tag sehr voll machen und man wirklich nochmal gut gucken muss, wie teilt man sich das auf und nicht der eine hilft dem anderen.
In der Zukunftskonferenz, die wir hier gemacht haben, wie wollen Männer und Frauen in Zukunft miteinander leben, war ja Sabine Heinrich die Moderatorin. Die hat übrigens dazu gesagt, mal ganz provokativ in die Runde gefragt, zahlt Ihnen, also die Frau, die zu Hause die Care-Arbeit macht, zahlt Ihnen Ihr Mann einen Teil Ihres Gehaltes für die unbezahlte Arbeit in der Familie?
Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, früher hieß das so, dass Männer die Frauen alimentieren. Also das habe ich noch so irgendwann mal gehört von einem älteren Ehepaar, wo ich dachte, boah, krass, das hätte ich so. Also da war ich, glaube ich, 24, als ich dieses mein Mann alimentiert mich gehört habe. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung, er zahlt mir ein Gehalt. Das war mir damals schon völlig fremd. Und meine Wahrnehmung ist, dass dieser Teil des Alimentierens eigentlich in den Frauen, die ich so kenne in meinem Bekanntenkreis, das ist eigentlich völlig weg. Ich glaube, da wird niemand mehr stolz sagen, mein Mann alimentiert mich, sondern eher man ist eher stolz darauf, dass man selber arbeitet, zu welchem Anteil dann auch immer. In der Tat ist es so, dass auch bei mir im Bekanntenkreis tendenziell die weibliche Seite in Teilzeit arbeitet und der Mann in Vollzeit. Mir sind aber durchaus auch in unserem Freundeskreis eben Paare bekannt, wo beide in Teilzeit arbeiten, zu welchem Anteil, weiß ich nicht so genau, aber das ist, wie Frau Grafen auch schon gesagt hat, auch oftmals eine sehr persönliche Entscheidung. Es gibt heutzutage auch unfassbar viele Frauen, die mehr Geld verdienen als ihr Mann und trotzdem bleibt es bei dieser sehr herkömmlichen Aufteilung und das hat also offensichtlich gar nicht immer was mit Geld zu tun, sondern es hat auch was mit persönlichen Wünschen und Bedürfnissen zu tun und vielleicht auch mit äußeren Ansprüchen, die an einen gestellt werden. Auch das ist überhaupt nicht wegzureden. Ne? Frauen, dieser Begriff Rabenmutter, ich glaube, er wird immer weniger verwendet, aber das Gefühl ist bei den Frauen manchmal trotzdem noch da. Auch wenn der Begriff nicht mehr verwendet wird, ist es ja trotzdem ein Stück weit in unserer DNA noch verhaftet. Und wie Frau Stockströer gesagt hat, es ist super wichtig, dass wir da an diese Gefühle, an diese vererbten Geschichten vielleicht drangehen, die vielleicht unsere Eltern uns noch vorgelebt haben oder erzählt haben oder die vielleicht Ansprüche an uns bestehen, dass wir da drangehen und da was ändern. Und da bin ich mir eben auch nicht so genau so sicher, was ein Gesetz daran ändern kann. Frau Grafen hat es schon so schön gesagt, wir haben demnächst, werden wahrscheinlich Männer auch einfach mal 2 Wochen nach der Geburt des Kindes wirklich bezahlt, mal wieder eine Bezahlung, aber wirklich auch wie eine Mutter quasi in Mutterschutz, in Vaterschutz oder wie auch immer man das dann nennen will, gehen können. Ich finde, das ist schon ein super Anreiz, um den ersten Schritt zu gehen und auch die Elternzeit wird ja ausgeweitet. Der Mann kann oder der zweite Partner kann nicht mehr nur 3 Monate, sondern noch 8 Monate nehmen. Das sind alles Dinge, die in die richtige Richtung gehen und die vielleicht helfen, das Gefühl, was noch da ist, zu verändern. Und das würde mich freuen, aber eigentlich geht es darum, das Gefühl zu verändern, was jeder Einzelne hat.
Ich denke, das Gefühl ist super wichtig, das, was Sie gesagt haben, aber auch sich selber bewusst zu machen, wie sind wir aufgewachsen, mit welchen Rollenbildern sind wir aufgewachsen, denn nur wenn ich mir dessen bewusst bin, kann ich ja vielleicht auch aktiv was dran ändern, gerade wenn ich selber vielleicht Familie habe und in die Situation komme, dass ich das dann eventuell anders mache oder auch anders weitergebe. Dazu muss man aber auch drüber sprechen und das ist eine Sache, wo ich manchmal das Gefühl habe, es ist unbequem, auch Sachen anzusprechen. Es wird nicht gerne gehört. Man wird als etwas lästig empfunden. Ob das jetzt zum Beispiel wir als 3 Politikerinnen, ist das auch in der Politik, habe ich manchmal den Eindruck, dass das nicht das Gewinnerinnen-Thema ist, wenn man solche Sachen anspricht. Jetzt was zum Beispiel, wenn ich mal den Bogen so ein bisschen spanne, um auch über Dienstlaken und unsere Rolle als Stadtverordnete oder Mitglied einer Fraktion zu sprechen. Jetzt ist ja kürzlich über das Thema der Gleichstellungsplan war auf der Agenda im Stadtrat. Das ist natürlich auch so ein Thema. Wie geht eine Verwaltung damit um? Welchen Stellenwert hat so ein Thema in einer Verwaltung? Denn es fängt ja auch im Kleinen an. Also ich finde, wenn wir als Politikerin darüber reden, haben wir ein Stück weit vielleicht auch Einfluss darauf, dass eine Stadtverwaltung damit gutem Beispiel vorangeht, was das Thema angeht. Da bin ich super gespannt auf die Zahlen, die Verwaltung ja noch nachliefern wird, was zum Beispiel das Zahlenwerk hinter diesem neuen Gleichstellungsplan ist, der beschlossen wurde. Wie sieht es denn aus in der Stadtverwaltung? Ich habe nochmal nachgeschaut, 2017 hat Frau Budan-Lialu sehr transparent aufgearbeitet, dass ab der Entegeltgruppe 12 Frauen zu 33%, glaube ich, nur vertreten sind in der Stadtverwaltung Dienstlaken. Dass auch der Anteil der Frauen, die in Teilzeit arbeiten in der Stadtverwaltung Dienstlaken, deutlich höher ist als der Anteil der Männer. Das sind alles so Sachen, finde ich, wo man im Kleinen schon mal drauf schauen kann. Insgesamt arbeiten ja nicht weniger Frauen bei der Stadt Dienstlaken als Männer, aber dann in den Entgeltgruppen, eben in die es dann richtig ums Geld geht, da ist der Anteil der Frauen geringer. Ich bin gespannt, wie jetzt sich das wohl entwickelt seit 2017. Aber das, denke ich, da haben auch wir, weil genau das, was Sie gerade auch nochmal gesagt haben, Frau Pichacek, Entschuldigung, das eine ist ein Gefühl, wie kann man als gesetzlich, da, das ist ja auch das, was ich gesagt habe, wie kann man da gesetzlich gegensteuern? Super schwierig, auch auf Bundesebene, aber wir als Lokalpolitikerinnen können ein Stück weit, ganz bisschen, auch wenn es nur für die Verwaltung ist, aber darüber reden, in der Politik darüber diskutieren, Bewusstsein schaffen und da dann, da wo wir zumindest eine kleine Einflussmöglichkeit haben, da drauf gucken. Und ich finde, da sollten wir auch mit Nachdruck drauf gucken und dann eben so stellen, wie unsere Gleichstellungsbeauftragte, Frau Budan-Lialu, soweit es geht, zu stärken und auch in unseren Fraktionen, ich weiß, das ist nicht immer einfach, dann eben da so ein bisschen drauf aufmerksam machen und wenn es sein muss, auch mal ein bisschen zu nerven. Obwohl es nicht nerven sein sollte, aber ganz ehrlich, ich glaube, so empfinden es manche Leute dann.
Ich finde aber schon, dass der Bund da wirklich was tun kann, weil wir leben in einem System, wo klar ist, der Minijob ist für Frauen eine Falle. Da geht es nicht weiter, da geht es mit dem Lohn nicht weiter und mit den Arbeitsrechten nicht weiter. Die Teilzeitbeschäftigung ist wichtig für die Vereinbarkeit, ist karrieremäßig und damit auch lohnmäßig eine echte Falle. Unsere Sozialversicherung und unser Steuersystem ist darauf ausgerichtet, dass wir einen Hauptverdiener oder eine Hauptverdienerin und eine dazu verdienende Person haben, egal welchen Geschlechts. Und das sind Rahmenbedingungen, die vom Bund geschaffen werden. Und diese Rahmenbedingungen sind uralt. Und die sind nie angefasst worden und tatsächlich mal auf unsere heutigen Bedürfnisse durchforstet worden. Da wird ein bisschen rumgeschraubt, aber da wird nicht wirklich gesagt, wir leben in einem anderen, übrigens Jahrtausend sogar, und dann brauchen wir auch ein anderes System, da Familie heute anders aufgestellt ist. Und das ist der Bund. Und das schlägt durch auf jede einzelne Frau und jeden einzelnen Mann, jedes einzelne Paar, was Kinder zu Hause hat.
Ja, deswegen finde ich es ja auch so schade, gerade Ehegattensplitting ist ja nicht nur wegen Bezahlung, sondern auch zum Beispiel allein die Tatsache, dass man sich dann in der Regel als Frau kostenlos mitversichert lassen kann. Also dass man ja über seinen Partner, das wäre jetzt bewusst die männliche Form, krankenversichert ist. Und dass das nicht angepackt wird, um das aufzudröseln, finde ich sehr schade, weil ich sehe auch, dass da eigentlich ganz viel Wumms drin ist und eben auch wirklich die Möglichkeit, auch wenn es auch mal erstmal nur eine Zeit ist, einfach eine gewisse Zeit Teilzeit zu arbeiten, dass man Familienaufgaben nicht nur mit Kindern, sondern eben auch zum Beispiel, ich bin ja jetzt in einem Alter, wo ich dann quasi meine Eltern pflege müsste, und dass man da auch eine Möglichkeit hat, teilweise im Beruf ein bisschen zurückzustecken und diese Aufgaben wahrzunehmen. Und die Sprache macht es natürlich auch. Also ich denke, wir hatten ja letztens erst noch im Rat das große Thema gendergerechte Sprache. Da kommt man sich allmählich wirklich ziemlich blöd vor, wenn man immer irgendwie mit dem Thema anfängt und diese weiblichen Formen nimmt. Das macht es auch oft sehr schwer zu lesen, aber es ist trotzdem wichtig, einfach damit alle sich angesprochen fühlen.
Das stimmt. Da nochmal zu dem, was Frau Budan-Lialu gerade gesagt hat. Natürlich gibt es vom Bund Sachen, die geändert werden müssen, mit denen ich auch nicht zufrieden bin. Das ist einmal das, was Sie alles gesagt haben, das würde ich unterstreichen. Das, was ich jetzt meinte, wo es schwierig ist, vom Bund zu regeln, ist die Bereitschaft und das in den Köpfen. Das ist nochmal was anderes, genau. Aber bei dem allem, was Sie gesagt haben, haben Sie das würde ich unterstreichen. Gerade was das Thema Minijobs angeht, ist das natürlich eine Enttäuschung, dass das Ganze jetzt nochmal die Grenze angehoben wurde. Ja, das hätte ich mir auch als Sozialdemokratin natürlich anders gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt so, wird begründet, Einführung Mindestlohn, das ist natürlich schön, dass wir beziehungsweise nicht Einführung, sondern jetzt die Erhöhung auf 12 Euro, aber auch, also da muss ich ganz klar sagen, ja, Ich würde es mir anders wünschen, aber gut, wer bin ich? Das müssen wir auch politisch dann in der Partei diskutieren. Aber alle Punkte, die Sie gesagt haben, haben Sie absolut recht. Müsste sich eigentlich im Großen was ändern.
Ja, vielleicht brauchen wir auch tatsächlich wieder mal eine breitflächige Diskussion über das Thema Elternschaft. So, was ist eigentlich meine Rolle, was bedeutet das und wo stehen wir in unserer Gesellschaft? Sind wir wirklich zwei Menschen, die sich auf Augenhöhe gegenüberstehen und Kinder großziehen? Ist das das? Also wie immer dann dieses Paar sich entscheidet, das zu gestalten und zu organisieren. Aber hat dieses Paar tatsächlich die volle Möglichkeit, das so zu organisieren? Das ist immer was mir so durch den Kopf geht. Ist es wirklich da eine Augenhöhe, auf der miteinander gesprochen wird? Ja, Mensch, wir haben schon sehr viel Zeit jetzt miteinander verbracht. Wie gesagt, ich könnte den ganzen Nachmittag mit Ihnen weiter diskutieren. Und ich weiß, dass Sie auch großen Spaß daran haben. Aber wir wollen Sie, diejenigen, die uns zuhören, ja jetzt auch nicht völlig überstrapazieren. Ja, es ist vorbei mit den Worten. Überstrapazieren heißt das Wort. Ich möchte mich herzlich bei meinen Gesprächspartnerinnen bedanken und ich bedanke mich auch bei denen, die dran geblieben sind fürs Zuhören. Wir hoffen, dass wir Ihnen euch interessante Anregungen mitgegeben haben, Gedankenanstöße mitgegeben haben, vielleicht auch einen Nerv getroffen haben bei den Themen, die wir ausgewählt haben. Und wir laden euch natürlich herzlich ein, nächsten Monat am 13.09. um 19 Uhr mit uns weiter zu diskutieren. Im digitalen Austausch ist das möglich, dass wir Themen vielleicht auch nochmal aufschlagen, die wir heute nicht hatten oder irgendwas vertiefen, wo für euch was offen geblieben ist, dann bitte eine kurze Mail an gs-office@dienstlaken.de oder einfach gleichstellungsstelle@dienstlaken.de. Das ist einfacher zu merken. Ja, nochmal vielen Dank an meine Mitdiskutierenden und ich sage noch eine schöne Zeit. Bis dahin. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war's für heute aus der Gender Bubble. Weitere Informationen zur Gleichstellung in Dienstlaken gibt es auf unseren Facebook- und Instagram-Accounts Frieda's Ideas. Alle Infos auch in den Shownotes.